gestern vor einer Woche waren meine Frau und ich auf dem Marktplatz hier in Weil der Stadt, weil der neue Marktplatz eingeweiht wurde. Ich weiß nicht, ob das nur die Weil der Städter wissen, aber alle anderen vielleicht. Es gibt einen neuen Marktplatz in Weil der Stadt, der wurde offiziell eingeweiht am 9.7. morgens. Wir waren dort mit dabei und haben auch einiges gelernt. Unter anderem, dass der Kepler wieder an seinem ursprünglichen Platz steht. Und jemand, der da ein bisschen was zu tun hatte, meinte auch, dass der Kepler ganz zufrieden ist, dass er wieder dort sitzt und steht und über den Platz blickt und den wunderschönen Parkplatz im neuen Glanz eben erstrahlen sieht. Es sei inzwischen auch kein Parkplatz mehr, sondern ein wirklich autofrei und bereit für das neue Leben, das dann auf diesem Platz stattfinden kann und in den nächsten Jahren sich etablieren soll. Ein belebtes Forum, eine belebte Mitte, mitten in Weil der Stadt. Und Kepler eben schwebt über allem. Und ich dachte, das ist heute so ein bisschen der rote Faden oder auch ein Thema. Es geht um Platzierungen, um den rechten Platz, um die rechte Platzierung, um die Platzfrage sozusagen. Und nochmal zu Kepler zurück, also Weil der Stadt ist ja die Keplerstadt, das habe ich inzwischen auch gelernt, weil eben Kepler hier geboren wurde 1571 und wohl der berühmteste Sohn der Stadt hier ist. Kepler selber war Astronom, ist ja auch bekannt, man sieht ja überall die Schilder, wo das alles draufsteht, was er so gedacht und studiert und wissenschaftlich sich betätigt hat. Kepler selber war von Kopernikus beeinflusst, der 100 Jahre vor ihm geboren worden war, ein Zeitgenosse Luthers, und der zusammen mit Galileo Galilei eben die Zeit dort revolutioniert hat, indem sie deutlich machten, dass dieses geozentrische Weltbild, in dem die Menschen damals tickten und unterwegs waren, so nicht stimmt. Das geozentrische Weltbild sagt ja, dass der Mittelpunkt des Universums die Erde ist. Und die Erde in sich selber ruht völlig bewegungslos. Und in vollkommenen Bahnen zieht dann die Sonne und der Mond und die Sterne um die Erde herum. Die Erde ist der Anker im Universum, regungslos wie ein Fels in der Brandung. Alles dreht sich um sie, alles dreht sich letztlich um uns Menschen auf der Erde. Und nein, sagt Kopernikus und dann Kepler und Galileo sowieso, so ist es absolut nicht. Die Sonne steht im Mittelpunkt, nicht wir, nicht die Erde. Wir drehen uns um sie. Und das war im 16. Jahrhundert durchaus eine Revolution, eine Platzierungsfrage im Großen. Wo ist der Mittelpunkt unseres Universums, immer noch ein kleines Universums, die Sonne und nicht die Erde? Und ich denke, dass in der Bibel, in der biblischen Offenbarung, Gott selbst auch eine Platzierung vornimmt, indem er deutlich macht, was eigentlich der Mittelpunkt ist. Und das, was Kopernikus für die Welt getan hat und Kepler für die Menschheit, das tut Gott in seinem Wort, in der Offenbarung, indem er uns anstößt und auf seinen Sohn zeigt, auf Jesus Christus, und sagt, Jesus Christus, er ist der Mittelpunkt. Um ihn geht es. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir die Schrift aufschlagen, zum Beispiel Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 19 bis 22, die Verse wollen wir mal miteinander lesen, da schreibt Paulus in einem Abschnitt, wo er überschwänglich die Größe und Macht Gottes lobt und auch Jesus Christus, seines Sohnes, da sagt er, ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Damit hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles ist ihm unterstellt. Es geht um ihn, zuallererst um ihn. Wir sind auch in diesem Abschnitt auch mit im Spiel, weil es heißt, ihr sollt erfahren, dass auch diese Kraft in uns wirkt. Aber zuallererst geht es um ihn. die unermesslich große Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Was für eine Sicht, was für eine Perspektive, was vielleicht auch für eine Revolution, die sich einstellt für uns Menschen, wenn wir darüber nachdenken. Ist es wirklich so? Sehen wir das tatsächlich so? Denn was ist eigentlich unser Grundgefühl, unser Grundlebensgefühl, mit dem wir wahrscheinlich auch schon auf die Welt kommen und das uns von Geburt an prägt? Was ist unser eigenes Weltbild? Es ist ja eigentlich das Gefühl, ja gut, alles dreht sich um uns, alles dreht sich um mich. Ich bin der Mittelpunkt meines Lebens und meines Universums. Es gibt, und vielleicht kennen das nur die wirklich Alten unter uns, einen kleinen Kanon, den man wahrscheinlich so Anfang der 60er Jahren gesungen hat. Ich kenne ihn auch noch nicht selber gesungen, aber ich kenne ihn von den Worten her. Einen kleinen Kanon, nur drei kleine Sätze, die man dann schön miteinander singen kann. Und die heißen: Die Menschen sind schlecht, sie denken an sich, nur ich denk an mich. Wunderschöner Kanon, leicht zu singen und zu lernen. Und wenn man den ein paar Mal gesungen hat, dann kommt man auch auf die Logik dahinter und kommt sich plötzlich selber auf die Spur. Ja, die Menschen sind schlecht. Die denken an sich. Nur ich denk an mich. Und wissen muss man sich auch ja an sich denken, keine Frage. Aber das ist so das Grundgefühl, mit dem wir unterwegs sind und auch irgendwo uns einander einordnen und wissen so, ja, so könnte es sein. Alles dreht sich um mich, ich stehe im Mittelpunkt. In einem kleinen Sportflugzeug saßen mal 4 Personen, der Pilot, 2 junge Männer und ein alter Mann. Während des Fluges begann plötzlich der Motor zu stottern und setzte dann ganz aus. Und der Pilot wandte sich kreidebleich an seine Passagiere und sagte: Wir werden abstürzen und wir müssen hier raus. Ich habe leider nur 3 Fallschirme dabei. Ich nehme auf jeden Fall einen, denn ich habe Frau und Kinder zu versorgen, sprach's und sprang aus dem Flugzeug raus. Daraufhin sagte einer der jungen Leute: Oh, ich bin einer der klügsten Menschen auf der Welt. Ich habe ein IQ von 175 und sicherlich werde ich einmal ein berühmter Wissenschaftler. Die Welt braucht mich. Er nahm den 2. Fallschirm und sprang raus. Da sagte der alte Mann zu dem anderen jungen Mann: Ach, nimm du doch den 3. Fallschirm. Ich habe mein Leben bereits genossen. Ich bin gläubig. Ich weiß, wo ich hingehe. Nimm du den 3. Fallschirm. Der junge Mann antwortete lächelnd: Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Es ist gar nicht notwendig. Es sind noch 2 Fallschirme da. Der klügste Junge der Welt ist gerade eben mit meinem Rucksack aus dem Sportflugzeug gesprungen. Familie Morgenstern haben 3 prächtige Jungs. Wenn ich zu Besuch komme und brächte für die 3 Jungs 2 große Magnum-Eis mit. Was würde passieren? Vermutlich würde der älteste der 3 Brüder gleich die Situation erfassen und sagen: Okay, 2 Eis, selbstverständlich sind die für meine 2 Brüder hier. Ich verzichte, keine Frage. Es könnte aber auch sein, dass die Sache anders ausgeht und ich anschließend von Isabel und von Alex ein Besuchsverbot bekomme. Alles dreht sich um uns, um mein Wohlergehen, um mein Glück. Ich bin der Mittelpunkt. Von klein auf irgendwo ist es so, dass wir davon geprägt sind und dass wir uns um uns selber drehen und die Welt sich um uns drehen soll. Doch wie sieht der Schöpfer des Universums, wie sieht er unsere Welt, wie sieht er das Universum? Wenn Gott die Tiefen des Universums anschaut, wen sieht er dann? Er sieht zuerst nicht dich und mich. Das auch, aber nicht zuerst. Wenn es im Universum Scheinwerfer gäbe, die die Hauptperson beleuchten würden, dann sind die Scheinwerfer nur auf den einen gerichtet, den wir hier eben beschrieben und von ihm gehört haben. So sehr Gott uns liebt, so sehr es auch um uns Menschen geht, es geht um uns, er hat uns im Blick. Aber zuallererst geht es dem Schöpfer des Universums um ihn, um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er ist das Zentrum der Geschichte, Alex hat es schon zitiert. Er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und wenn wir die Bibel lesen, Paulus überschlägt sich, um Jesus Christus, um ihn, den Sohn Gottes, angemessen zu beschreiben. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15, heißt es, er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Hoppala, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Jesus Christus, er ist die Mitte. Alles dreht sich um ihn, nicht um uns. Unser Wohlergehen ist nicht die oberste Priorität Gottes. Wir sind auch im Blick, aber zuallererst geht es um ihn, um seinen Sohn. Wenn es nur um uns Menschen ginge, ja, dann, und er sich nur um unser Wohlergehen kümmern müsste, dann müssten wir sagen, dann hat er letztlich auch versagt, weil es geht uns allen nicht wirklich gut und es gibt so viele Situationen, die nicht in Ordnung sind. Nein, es geht darum, um Jesus Christus, um ihn, er ist der Mittelpunkt, er ist eingesetzt in ewiger Herrschaft und es geht um das, was Gott durch der Schöpfer, durch Jesus Christus, seinen Sohn, in Zeit und Ewigkeit verwirklichen will. Ich denke, wir brauchen auch immer wieder dieses Zurechtrücken unseres Lebensgefühls und unseres Weltbildes. John Piper hat mal gesagt, Gott ist nicht da, um viel Wirbel um uns zu machen. Wir sind da, um viel Wirbel um Gott zu machen. Er ist der Mittelpunkt, der Herr ist der Mittelpunkt. Und ein anderer, Max Lucado, hat einmal das Bild vom Mond gebraucht und gesagt, der Mond, der zeigt uns unsere wahre Rolle. Weil was tut der Mond? Er erzeugt ja für sich kein Licht, er ist nicht Quelle in sich selber, er ist nur ein pechschwarzer, pockennarbiger Felsbrocken. Doch wenn er am richtigen Platz ist, dann strahlt er, weil der Mond reflektiert das größere Licht. Und das ist seine Bestimmung, das ist das, was ihn, wenn er eine Seele hätte, glücklich machen würde. Was ist unsere Bestimmung? Was ist unser Auftrag? Was ist unser Platz? Was ist unser größtes Glück? Dass wir den Platz einnehmen, den Gott für uns bestimmt hat. Und das ist, dass Jesus Christus im Mittelpunkt steht und wir seine Herrlichkeit widerstrahlen. Aber letztlich widerstrebt uns das. Letztlich ist das nicht das, was uns einfach so in uns angelegt ist, sondern das erzeugt auch ein Stück Widerstand. Und wir brauchen immer wieder diese Herausforderung und diese Hinwendung und dass wir gezogen werden, um einen Blick dafür zu bekommen, was wirklich unser Platz ist, den wir einnehmen sollen. Ich denke, das geschieht auch in allen unseren Gottesdiensten. Wozu brauchen wir den Gottesdienst? Unter anderem eben dazu, dass wir uns einmal zumindest in der Woche klar machen, es dreht sich nicht um uns, es dreht sich nicht um mich, es gibt einen, der größer ist. Es dreht sich um Gott, es dreht sich um Jesus Christus. Ich bin nicht der Mittelpunkt dieser Welt und Gott ist auch nicht letztlich dafür verantwortlich, dass er für mein Wohlergehen sorgt. Ich denke, das wäre auch etwas für den Begrüßungsdienst, das ist ein wunderschöner Dienst, der hier geschieht. Wenn man sonntagmorgens beim Reinkommen begrüßt wird, heute Morgen von Margret, sonst sind es Silke oder andere, die uns begrüßen. Wenn sie uns alle herzlich willkommen heißen und dann gleich sagen würden, aber gell, es dreht sich hier nicht um dich. Es wäre eine schöne Sache, weil dann muss ich das hier vorne nicht sagen. Wenn das gleich am Anfang geregelt ist, dann wäre das von Anfang an klar. Es dreht sich hier heute Morgen nicht um dich. Es dreht sich nicht um uns. Es müsste ein bisschen auf die Seite gehen, weil es geht natürlich auch um uns. Gott hat uns auch im Blick. Das wäre dann eine andere Predigt, ein anderes Thema. Aber das Thema heute Morgen ist, dass es um ihn geht. dass es zuallererst um Jesus Christus geht. Er ist der Mittelpunkt. Er ist der, weshalb wir heute Morgen hier zusammen sind. Und ich glaube, das ist immer wieder wichtig. Das darf auch am Anfang schon jemand uns sagen, so ganz freundlich oder nur mit den Augen blickend und sagen, es geht nicht um dich, es geht um unseren Herrn heute Morgen. Und es geht nicht um unser Wohlergehen und um unser Glück. Und es geht auch nicht darum, dass eine Gemeinde mich oder dich glücklich macht. Die Gemeinde, so wie wir zusammen sind, auch zu unseren Gottesdiensten hier als lokale Ausprägung, hat den einen Auftrag, unter anderem den einen großen Auftrag, Jesus Christus, Gott selbst, Jahwe, wie wir es am Anfang gesungen haben, zu loben, zu preisen, zu verherrlichen, in den Mittelpunkt zu stellen und groß zu machen. Und wir brauchen, und das trägt auch zu unserer Gesundheit und zu unserem Wohl bei, diese Veränderung unserer Blickrichtung, dass wir ihn in den Blick bekommen. Denn wenn diese Begegnung nicht stattfindet, wenn das nicht uns irgendwo berührt an einem Sonntagmorgen und dann auch noch durch die Wochen hindurch, dann läuft etwas verkehrt mit unserem Leben. Dann läuft etwas grundsätzlich verkehrt, weil das unsere Berufung ist, Christus, Jesus Christus in den Blick zu haben und ihn auch wieder zu spiegeln. Und diesen Platz dann tatsächlich einzunehmen, der unser Platz ist. Und ich denke, hier gilt es darum, auch die Mitte einfach wieder zu gewinnen. Nicht wir sind die Mitte, um die sich alles dreht. Nicht unser Programm, das wir tun. Nicht das, was wir auf dem Herzen haben, sondern dass wir unseren Platz einnehmen und dann gemeinsam auch das widerspiegeln können, was die Herrlichkeit Gottes ausmacht. Und auch da braucht es irgendwo etwas Größeres. Schon hier, heute Morgen hatten wir ein wunderbares Musikteam hier auf der Bühne. Werden euch nachher gleich nochmal erleben. Ihr habt ja in gewisser Weise auch einen Abschied von dem Team, das bisher so zusammen war, und feiert das auch nochmal miteinander. Und da waren eine große Anzahl von Musikern heute Morgen hier auf der Bühne, sind dann nachher auf der Bühne. Und auch beim Musikteam, beim Musikmachen, wie wichtig ist es, dass jeder seinen Platz einnimmt und den Platz erfüllt, der ihm zusteht. Wenn man jetzt sagen würde, okay, heute sind wir das letzte Mal zusammen, dann dreht sich nochmal alles kräftig um mich und dann gucke ich mal, dass ich heute Morgen so deutlich rauskomme wie möglich. Ich glaube, der Schlagzeuger hätte wahrscheinlich den größten Möglichkeiten, sich zu positionieren und lautstark irgendwo in Erinnerung oder uns bewusst zu machen. Andererseits auch der Mann an der Technik ist wichtig, sofern man Technik hat, weil er kann auch beliebig rauf und runter regeln und die Leute lauter oder leiser machen. Aber klar ist doch, Technik und Musikteam erfüllen einen Sinn und eine Aufgabe, indem sie miteinander je für ihren Platz und das, was ihnen zusteht, beitragen, damit es zusammenkommt vom Takt her, damit es harmonisch ist, damit wir selber mit hineingezogen werden, uns wohlfühlen und sagen, ja, in diesen Liedern und in dem, was geschieht, lege ich mich hinein und gemeinsam beten wir unseren Herrn an und singen ihm zur Ehre. Er ist der Mittelpunkt. Ein Lied singen, das neue Lied, zu dem wir aufgefordert sind, auch immer wieder auch oder herausgefordert, eingeladen in dem Psalmen, das Lied Gottes zu singen. Es ist nicht unser eigenes Lied, wo es um uns selber geht, sondern wo es um ihn, um seine Ehre geht, um seine Gnade, um sein Heil, um das, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens und der gute Herr auch unseres Lebens ist. Die Mitte wieder gewinnen. Und das heißt, die Mitte sind nicht wir selber, sondern ist Jesus Christus, unser Herr. Ich glaube, das hätte viele, viele gute Konsequenzen und Auswirkungen. Auch im Blick auf unser eigenes Leben. Wie gehen wir mit uns selber um? Mit unserem Körper, mit unserer Zeit, mit unserer Gesundheit, leiblichen Gesundheit, innerlichen Gesundheit. Wenn wir nicht der Mittelpunkt sind, dann verantworten wir uns auch und sprechen darüber mit unserem Herrn und gehen auch dieses Thema, was unser eigenes Leben macht, mit ihm durch. Wir würden Not und Leid, die Herausforderungen, in denen wir stehen, auch anders wahrnehmen und einschätzen. Und nicht nur sagen, gut, okay, alles Leid ist doch Beweis, dass es Gott nicht gibt. Nein, Gott kann auch durch viele Umstände und Nöte hindurch seine guten Pläne verwirklichen. Und auch würden wir unsere Begabungen und Fähigkeiten, alles, was uns ausmacht, in neuem Licht sehen und nicht nur sagen, das ist etwas, mit dem ich glänzen kann und darf, das auch, aber etwas, mit dem ich auch dienen darf und für andere Menschen da sein darf. Gott hat uns berufen, dass wir nicht selber im Mittelpunkt stehen, sondern ihn im Mittelpunkt unseres Lebens haben. Und es geht hier ähnlich wie Kopernikus und Kepler und alle sie eine große Revolution initiiert haben, auch um eine kleine Revolution, die in unserem Leben stattfindet. Einmal vielleicht so durchschlagend, aber auch, denke ich, immer wieder täglich eine Herausforderung, eine sogenannte kopernikanische Ortsveränderung. Ist Jesus wirklich Mitte deines und meines und unseres Lebens? Und das sind letztlich nicht nur Gefühle und Worte, die wir besingen, sondern es ist eine Kernfrage, es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, ihn Mittelpunkt sein zu lassen und unseren Platz einzunehmen, ihn Sonne sein zu lassen und ihn in unserem Leben wiederzuspiegeln. Ich glaube, es ist auch letztlich nicht verbunden mit etwas, was wir selber tun können, sondern einfach mit einer Ort, mit einem Platz, den wir einnehmen. Und ich lese uns noch eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, weil dort Paulus in diesem Kapitel 3, Vers 18 das so sehr deutlich macht, worum es letztlich geht. Da sagt er, schreibt er an die Korinther, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Ich habe über diesen Vers diese Tage noch mal ein bisschen nachgedacht und entdeckt, dass es Paulus eigentlich meint, dass wir nicht wie in einem Spiegel sehen können, sondern dass wir selber sozusagen ein Spiegel sind, der Strahlen einfängt. Und da wird ein Schleier weggenommen, hat Paulus gesagt, in seiner Situation der Korinther, vielleicht damals anders wie bei uns heute, aber da ist etwas da, was weggenommen werden darf und weggenommen werden kann, damit wir etwas einfangen an Licht und dass das uns selber auch hell macht und uns selber auch verändert und uns auch etwas reflektieren lässt. Und Paulus sagt an dieser Stelle in diesem Vers, das ist etwas, was der Geist in uns wirkt. Sicher kommen da viele Dinge zusammen, da muss auch ein Schleier weg irgendwo, da muss die Bereitschaft da sein, dass der Spiegel etwas aufnehmen kann, aber letztlich ist es der Geist, der in uns wirkt, dass wir Christus ähnlicher werden und immer stärker seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit widerspiegeln. Es ist eine ganz große Einladung und ein Geschenk und ein Vorrecht, dass wir persönlich und auch gemeinsam die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln dürfen. Eine Geschichte noch zum Schluss. Es war ein Leuchtturmwärter, der zusammen mit seiner Frau im Leuchtturm lebte. Und von einem Leuchtturmwärter hängt es ja schon ab, dass er gewissenhaft seine Aufgabe erfüllt, weil davon hängt das Leben vieler Menschen ab. Und deshalb sagte der Leuchtturmwärter immer wieder zu seiner Frau, Schatz, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Und eines Tages wurde der Leuchtturmwärter krank. Und bevor er ins Krankenhaus kam, schärfte er seiner Frau ein, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Und als die Ehefrau ihren Mann im Krankenhaus besuchen wollte, war er bereits gestorben. Und so konnte sie nur die Schwester fragen, hat er noch eine Nachricht hinterlassen? Und die Schwester sagte, ja. Als letztes hat er gesagt, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Und ich denke, mehr muss man nicht sagen. Und das ist das auch, was Paulus hier sagt. Leute, Martin, jeder von uns, halt die Scheiben sauber. Und lass das Licht leuchten. Fang es auf, lass es rein, lass es dich verändern, lass es dich prägen. Lass es uns gemeinsam als ein Spiegel aufnehmen und erfassen und uns prägen, dass wir die Licht und die Herrlichkeit und das Leben Gottes widerspiegeln dürfen. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Bestimmung. Es kostet auch ein bisschen was, weil es was mit uns macht. Es reißt uns heraus aus dem Lebensgefühl, alles dreht sich um mich und alles dreht sich um uns. Darin können wir nicht behaftet und befangen bleiben, da werden wir herausgeführt. Aber das ist auch unser Glück, weil unser größtes Glück ist, unsere Bestimmung aufzugreifen. Und die heißt nicht, dass wir uns selber groß und stark und mächtig darstellen, sondern dass wir Christus in unserem Leben widerspiegeln und Christus auch gemeinsam widerspiegeln. Die Einladung heute Morgen, auch im Abendmahl, uns ganz neu einfach hinzuhalten und sagen, ja Herr, das will ich. Ich will dich in meinem Leben widerspiegeln. Ganz neu uns ihm hinzuhalten und ihn aufzunehmen und einfach auch froh zu sein. Er macht uns keine Vorhaltungen, keine Vorwürfe. Er scheint gern in unser Leben, in unsere Situation hinein, wo immer wir stehen. Er begegnet uns und es ist ein Prozess, ein Wirken, das Paulus hier auch beschreibt, das zur Veränderung hinführt, dass wir immer deutlicher, immer stärker auch gemeinsam sein Licht widerspiegeln dürfen und seine Freude und sein Leben in uns erfahren und auch verkörpern dürfen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, danke, dass du Mittelpunkt des Universums bist und dass du uns das zeigst und offenbarst in deinem Wort. Ja, und es ist eine Offenbarung, die wir wirklich brauchen, die ich brauche, die wir brauchen, weil wir so sehr in unserem Denken, in unseren Lebensgefühlen, in unseren Einstellungen verhaftet sind und davon geprägt sind. Aber danke, dass in dieser Befreiung, wo du uns aus uns selber und aus dem Kreisen um uns selber immer wieder herausrufst und herauslockst, dass wir uns öffnen, um dein Licht aufzunehmen, wiederzuspiegeln, es wirklich auch hineindringen zu lassen in unser Leben, dass darin unser Glück, unsere Bestimmung, unsere Berufung liegt. Und so beten wir, dass wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander nehmen und du uns einlädst, Anteil an deinem Leben zu haben und du uns zusagst, dass du selber durch Brot und Wein auch in unser Leben kommst, dass wir schmecken und sehen dürfen, wie gut, wie freundlich du bist und dass wir in dir auch wirklich geliebte Menschen sind, Menschen mit Hoffnung und Bestimmung, mit Kraft, mit der Möglichkeit auch etwas zu verändern in unserem Leben und in unserem Umfeld. Herr, dann komm ganz neu hinein, Heiliger Geist, und verbinde uns mit dir selbst und verbinde uns auch miteinander. Herr, rede zu uns und wo du uns etwas auch, wo du uns hinziehen möchtest zu dir, da sprich du in unser Leben hinein. Lass uns ganz neu deine Hand erfassen. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Amen.